Nicht nur die Guten durchdringen Systeme. Der Handel mit Spionagewerkzeugen blüht. Auch Österreich plant den Einsatz. Vom Montag, dem 4. April 2016. Nachdem vergangene Woche das amerikanische Justizministerium bekannt gab, dass auf die Inhalte des umstrittenen iPhones erfolgreich zugegriffen werden konnte und daher der gerichtliche Streitfall gegen Apple fallen gelassen wird, sind die Crypto Wars in einer Art Waffenstillstand. Doch kaum, dass der Streit um das Einbrechen staatlicherseits und Hintertüren in Smartphones beigelegt ist, steht die nächste Methode zum Hacken unserer Digitalhelfer auf der Agenda, der Staatstrojaner. Das Bundesverfassungsgericht gab bekannt, dass es am 20. April sein Urteil zum BKA-Gesetz verkünden wird. Umstritten sind insbesondere der Lausch- und Spähangriff auf Wohnungen und eben jener Staatstrojaner, der darin gesetzlich geregelt werden sollte. Genau genommen müssen die Richter über zwei verschiedene Staatstrojaner befinden. Der eine soll sich heimlich im gesamten informationstechnischen System umsehen und alles durchsuchen dürfen, der andere hingegen darf nur laufende Kommunikation abschnorcheln. Gemäß der behördlichen Leistungsbeschreibung besteht die Software aus einer Steuerungseinheit, die Befehle der Ermittler entgegennimmt und ausführt, und der eigentlichen Überwachungseinheit, von der beispielsweise die laufende Kommunikation erfasst und ausgeleitet wird. Das ist kein kleines Unterfangen, denn das Spionieren erfolgt über einen gewissen Zeitraum, manchmal sogar wochenlang, so dass der Trojaner zwischendurch angepasst und unbemerkt mit neuen Befehlen gefüttert werden muss. Dass Teile des BKA-Gesetzes verfassungswidrig sind, war schon nach der Anhörung in Karlsruhe wenig zweifelhaft. Auch dass sich im Gesetz Vorschriften gegen den internationalen Terrorismus richten, ohne überhaupt zu definieren, was darunter zu verstehen ist, macht es den Juristen nicht leichter. Doch unter welchen Umständen die beiden Varianten des Staatstrojaners erlaubt sein sollen und wie dabei der geschützte Kernbereich privater Lebensgestaltung, also die Intimsphäre der beteiligten Menschen, ausgenommen werden kann, ist eine Frage grundsätzlicher Bedeutung für alle zukünftigen Überwachungswerkzeuge, die eine heimliche Infiltration voraussetzen. Das Karlsruher Gericht hat Jahre gebraucht, um nun endlich zu einer Entscheidung zu kommen. Unterdessen hatte die digitale Welt die Snowden-Veröffentlichungen zu verkraften. Wir leben seitdem mit dem Wissen, dass die Geheimdienste der Five Eyes nicht nur massenhaft überwachen, sondern auch Heerscharen von Hackern für ihre Dienste bezahlen und eine ganze Branche finanzieren, die Sicherheitslücken wie geschnitten Brot anbietet. Der Einsatz von staatlichen Trojanern und der Wunsch der Ermittler, dass Apple eine Hintertür für das iPhone liefert, haben gemein, dass damit die Verschlüsselung umgangen werden soll. Man versucht, das informationstechnische System so zu manipulieren, dass die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr greifen. Ob die aktuellen Streitigkeiten um Hintertüren in Smartphones noch in die Überlegungen der Richter eingegangen sind, ist zwar zweifelhaft. Aber dass seit dem ersten Urteil über Staatstrojaner im Jahr 2008 das Vertrauen in die IT-Sicherheit in weiten Teilen zerbrochen ist, während gleichzeitig das halbe Leben im Netz stattfindet, wird den Juristen nicht entgangen sein. Spionage- und Überwachungswerkzeuge sind zudem fragwürdige Exportschlager für autoritäre Regime wie Turkmenistan, Oman, Syrien, Bahrain, Saudi-Arabien oder Iran. In diese Staaten liefern Unternehmen wie Utimaco, Jobbycore oder Gamma Überwachungstechnik. Die Firmennamen der Lieferanten sind der Öffentlichkeit kaum bekannt. Die florierende Branche kann aber mit politischer Unterstützung rechnen. Das Bundeswirtschaftsministerium mochte auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion nicht ausschließen, dass Überwachungstechnologie-Exporte mit staatlichen Hermes-Bürgschaften protegiert wurden. Doch nicht nur, dass europäische Lieferanten Überwachungswerkzeuge an Despoten in aller Welt austeilen dürfen, auch der europäische Markt selbst wird für die Hersteller von Spionagesoftware attraktiver. Allein Europol kaufte in den vergangenen Jahren ein ganzes Arsenal an Überwachungswerkzeugen. Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Manipulationen an informationstechnischen Systemen vorzunehmen, um allerlei Schadsoftware darauf zu platzieren und gewünschte Daten heimlich auszuleiten, können auf lukrative Geschäfte mit Behörden in Europa hoffen. Auch das BKA, dessen gesetzliche Ermächtigung zum heimlichen Trojanisieren auf dem Prüfstand in Karlsruhe ist, war bei der Firma Gamma bereits Testkunde für digitale Wanzen. Da ähnelt der Trojanermarkt dem Rüstungsgeschäft. Man schaut offenbar nicht so genau hin, mit wem man verhandelt, wenn ohnehin kein Anbieter eine reine Weste hat. Aktuell plant auch Österreich, sich am Markt zu bedienen. Eine Gesetzesänderung, die den Einsatz von Staatstrojanern nach den Plänen von Justizminister Wolfgang Brandstätter ermöglichen soll, wurde am Donnerstag vorgestellt. Allein die Lizenzgebühren für die Spionagewerkzeuge belaufen sich auf 450.000 Euro pro Jahr. Und wenn man schon jedes Jahr eine 500.000 hinblättert, möchte man offenbar sicher gehen, vom Besitzer des auszuspähenden Computers nicht beim Installieren gestört zu werden. Denn in Österreich ist im Gesetzesentwurf sogar vorgesehen, zum Aufbringen der Trojaner in eine bestimmte Wohnung oder in andere durch das Hausrecht geschützte Räume einzudringen, Behältnisse zu durchsuchen und spezifische Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden, um auf das Computersystem zuzugreifen. Doch ob bei Hintertüren in iPhones oder heimlicher Spionage mit eingeschleusten Trojanern, Informatiker haben in den letzten 10 Jahren immer wieder dargelegt, dass der Einbruch in informationstechnische Systeme nicht exklusiv für diejenigen mit den guten Motiven sein kann. Denn werden Zugänge durch die Hintertür ermöglicht oder werden bekannte Sicherheitslücken absichtlich nicht geschlossen, wird die Sicherheit der Systeme wissentlich unterminiert und es ist letztlich nicht zu kontrollieren, wer diese Schwächen noch ausnutzt.
April 9, 2016. Der virtuelle Heuhaufen. Wenn man darüber nachdenkt, wer in unserem durchdigitalisierten Alltag was über wen alles wissen kann, kommen im Jahr 3 nach Snowden natürlich zuerst die Geheimdienste und ihre Vertragspartner in den Sinn. Sie hocken hinter fast jedem virtuellen Baum in den Netzen. Die im letzten Jahrzehnt neu entwickelten Techniken, um enorme Datenmengen effizient zu analysieren, erlauben ihnen eine genaue Profilierung von menschlichem Verhalten. Big Data Analytics ist schließlich nicht nur ein beliebtes Buzzword der Werbewirtschaft, sondern ermöglicht vielen Akteuren aus unseren digitalen Transaktionen und unserer Kommunikation ihre Schlüsse zu ziehen. Seit den Snowden-Veröffentlichungen streitet keine der Five Eyes-Regierungen mehr ab, dass ihre Geheimdienste massenhaft Daten einsammeln und auswerten. Die meisten der betroffenen Menschen haben sich damit abgefunden wie mit einer lästigen chronischen Krankheit. Man nimmt schließlich auch hin, dass man aus Werbegründen überall durchrastert wird. Immer in der Hoffnung, endlich den richtigen blinkenden Werbetrailer einblenden zu können. Unsere Bundesregierung plagt sich derweil mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss über ihren eigenen Geheimdienst, der weder viele Hemmungen hat, an den Leitungen zu horchen, noch in den intensiven Datenaustauschring mit anderen Diensten einzusteigen. Mit den Regierungen der Vereinigten Staaten oder Großbritanniens hat die deutsche Regierung gemein, dass auch nach einer breiten öffentlichen Diskussion an der Heuhaufen-Ideologie nicht gerüttelt wird. Man würde ja die gesuchte Nadel zwangsläufig mit einsammeln, wenn man nur den ganzen Heuhaufen in der Scheune hat. Angesichts massenhaft anfallender Metadaten stoße der Grundsatz der Datensparsamkeit eben an seine Grenzen, drückte es Kanzleramtsminister Peter Altmaier Anfang des Jahres aus. Mancher Staat hat in den Monaten nach dem Snowden-Schock zwar hier und da ein paar geheimdienstliche Hürden für die jeweiligen Inländer beschlossen, aber im Grundsatz wird nirgendwo von der massenhaften Überwachung ohne Anlass abgewichen. In Deutschland hatte unsere Regierung sogar die Chuzpe, mitten in den Snowden-Diskussionen eine bundesweite anlasslose Vorratsdatenspeicherung der Telekommunikationsdaten zum Gesetz zu machen. Es sei nichts gewesen. Ob aber der virtuelle Heuhaufen zu der immer wieder beschworenen Sicherheit beiträgt Ob tatsächlich die gesuchte Nadel gefunden wird, kann ohnehin niemand prüfen. Denn die überzogene Geheimhaltung um die technischen Fähigkeiten und die Kriterien der Auswertung torpediert jede substanzielle politische Diskussion um den Sinn massenhafter Überwachung. Der zentrale Informationsraum Internet, in dem wir uns eingerichtet haben und von dem wir abhängig sind, wird sich zu einem technischen Überwachungsraum entwickeln, wenn wir den Trend nicht umkehren können. Unsere Charaktereigenschaften, unsere Fähigkeiten, letztlich unsere Identitäten sind sonst nur noch ein auswertbares digitales Abbild von uns, das sich aus Telekommunikations- und Sensordaten, angereichert mit Suchmaschinenanfragen, Informationen aus Profilseiten und Bewegungsmustern speist, um dann in Geheimdienstdatenbanken oder bei schnöden Werbenetzwerken zu landen. Und wird die Auswertung der überall anfallenden Datenschnipsel automatisch betrieben, werden zukünftig Formen ungewollter oder gar absichtlicher Diskriminierung von Personen auf uns zukommen, die uns ein angepasstes Verhalten abnötigen, um unser digitales Profil nicht aus dem Raster fallen zu lassen.
Mai 2016. Der Rest vom Eisberg. Der Beginn des umfänglichsten Falles des Durchsickerns von Informationen über geheimdienstliche Praktiken, Hintertüren, Infrastrukturen und Kooperationen jährt sich demnächst zum dritten Mal. Anfang Juni 2013 erschienen die ersten Artikel, die Material von Edward Snowden aufarbeiteten und eine weltweite Diskussion lostraten. In der Geschichte der Geheimdienste findet sich keine vergleichbare Serie von Enthüllungen, schon weil die Veröffentlichungen viele Monate lang die politisch verantwortlichen Kreise auf Trab hielten und ein Umdenken in der Wirtschaft anstießen. Denn dass es hier um Machtpolitik und Wirtschaftsspionage geht, war schnell nicht mehr kaschierbar. Der Whistleblower Snowden ist auch 3 Jahre nach Beginn der Preisgabe der unangenehmen Wahrheiten noch unbehelligt, als freien Mann kann man ihn aber dennoch nicht bezeichnen. Er sitzt in Moskau fest, beteiligt sich aber aktiver denn je an der Meinungsbildung. Zur Einschätzung seiner Person könnten die Meinungen kaum weiter auseinanderliegen. Während Snowden international zahlreiche Preise bekommen und weltweite Unterstützung erfahren hat, nannte der Chefredakteur der Online-Bild ihn einen Helden des globalen Terrorismus. Ähnlich äußerten sich Geheimdienstler und Vertreter der US-Administration. Dahinter steckt der denkbar simple Gedankengang. Wer einen schrankenlosen Zugang zu nahezu sämtlichen Kommunikationswegen und die Existenz der von den Kontrollgremien nicht überblickten Hacking-Programme höchst fragwürdig findet und damit an die Öffentlichkeit geht, muss ein Terroristenunterstützer sein. Praktischerweise insuiert man mit dem Vorwurf zugleich, es ginge gar nicht um das Belauschen der Kommunikation von Regierenden, Organisationen und Unternehmen rund um die Welt, sondern man jage nur die Inkarnation des Bösen. Der nie um einen kruden Kommentar verlegene Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, nannte jüngst Snowdens Weitergabe der NSA-Papiere einen Verrat, der einen Keil zwischen Westeuropa und die USA zu treiben versuche. Dabei übersieht der qua Amt für die Spionageabwehr zuständige Geheimdienstmann, dass Westeuropa in Hinsicht auf die Überwachung alles andere als eine Einheit ist. Großbritannien gehört mit seinen besonderen geopolitischen Vorzügen zum privilegierten Netz der Five Eyes. Manche Staaten Westeuropas kooperieren eng mit ausländischen Geheimen. Einige Staaten sind in erster Linie Opfer von Hacking und Überwachung. Und dann gibt es noch Deutschland, das den Spagat hinbekommt, sowohl Opfer der Abhöraktionen als auch struktureller NSA-Helfer zu sein. Europa und die Vereinigten Staaten eint aber, dass die nun 3-jährige Diskussion überhaupt geführt wird, die Snowden mit Hilfe der Journalisten angestoßen hat. Wo sollen rechtliche Grenzen sein? Wie sollen Unternehmen mit der faktischen Wirtschaftsspionage umgehen? Wie soll man eine digitale Zukunft aufbauen, deren IT-Sicherheit strukturell untergraben wird? Neben den auf vielen Ebenen diskutierten Inhalten der Snowden-Papiere zu den Internetüberwachungsprogrammen der Geheimdienste und ihrer Zuarbeiter hat Snowdens Entschluss, sich mit dem Material an die Presse zu wenden, aber auch eine weitere, nicht minder wichtige Auseinandersetzung mit dem Thema Whistleblowing in Gang gesetzt. Auch das verbindet die Vereinigten Staaten mit Europa. Diese Diskussion wurde jetzt bereichert durch einen Mann, der für Enthüllungen und undichte Stellen beruflich zuständig war. John Crane, bis 2013 ein leitender Mitarbeiter im Pentagon. Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat eine eigene Einheit für die vertrauliche Auswertung von Vorfällen des Amtsmissbrauchs bei Verschwendung, Korruption oder Betrug, das Office of the Inspector General. Beim Generalinspekteur können Pentagon-Mitarbeiter vertraulich Beschwerden loswerden, die dann einer Nachforschung oder einer formalen Ermittlung zugeführt werden. Das betrifft nicht nur Missbrauch im Ministerium selbst, sondern auch bei von ihm bezahlten Vertragspartnern, an die jedes Jahr Millionen Aufträge vergeben werden. Hierhin hatte sich einst auch NSA-Mitarbeiter Thomas Drake gewandt und Jahre vor Snowden auf die umfassenden NSA-Überwachungsprogramme und deren Gefahren aufmerksam gemacht. Crane war während seiner Arbeit vor mehr als 10 Jahren mit Drakes Fall befasst und erkannte mehrere Rechtsbrüche seitens des Verteidigungsministeriums, die entgegen den Bestimmungen sogar Thomas Drakes Identität preisgaben. Zudem sollen wichtige Dokumente vernichtet worden sein. Drake, aber auch William Binney, ebenfalls ein NSA-Whistleblower, wurde übel mitgespielt. Sie mussten Razzien in ihren Häusern über sich ergehen lassen. Whistleblowern wie ihnen wird regelmäßig nicht nur nachgestellt, sondern auch der Prozess gemacht. Der Republikaner und US-Senator Chuck Grassley nannte die Rechtsbrüche in Drakes Fall, der dieses Jahr erneut untersucht wurde, nur die Spitze des Eisbergs. Crane plädiert folgerichtig dafür, Whistleblowern mehr Schutz zuzubilligen. Denn wenn umfassende Informationsabflüsse in Zukunft zu verhindern seien, dann nur dadurch, dass von Gewissensbissen Geplagte ein anderer Weg angeboten wird, mit ihrem Wissen und ihren Gewissensnöten umzugehen. Dass ihnen stattdessen lange Haftstrafen drohen, sei keine Lösung. Crane betont auch, man müsse verhindern, dass Whistleblower wie Thomas Drake jahrelange Vergeltungsmaßnahmen erdulden müssten. Welche Nachteile sollen eigentlich drohen, wenn man ordentliche Prozedere und rechtlichen Schutz für Whistleblower aufbaut? Sofern man sich nicht mit undemokratischen, rechtsbrüchigen oder ethisch deformierten Strukturen abfinden möchte, liegen doch die Vorteile im öffentlichen Interesse auf der Hand, insbesondere bei der Bekämpfung der Korruption und des Machtmissbrauchs. Drakes und Binneys Fälle sind anderen eine Warnung. Wer behauptet, Snowden hätte eine andere Wahl gehabt, als sich der Presse anzuvertrauen, unterschätzt entweder das Pentagon und seine Geheimdienste oder hält Schweigen über Missstände für ein empfehlenswertes Verhalten, redet letztlich also einer Kultur des Wegschauens das Wort.